Ja, guten Morgen zusammen. Eine kleine Herde heute Morgen, aber da bin ich ja selber ein bisschen mit Schuld. Späßchen. Ich habe Mittwoch gesagt, am Sonntag gibt es Schwarzbrot zu essen. Und wer es nicht Schwarzbrot nicht erträgt, soll bitte zu Hause bleiben. Vielleicht haben das manche wörtlich genommen und sind deswegen zu Hause geblieben. Ich hoffe, die ihr kommt und nicht wusste, dass es Schwarzbrot gibt, könnt trotzdem so lange aushalten. Ich mache heute eine längere Predigt, das kündige ich schon an, weil das einfach das Thema nicht in 20 Minuten abzuhandeln ist, nicht einmal in einer Predigt. Ich werde hier nur heute Teil 1 predigen und Teil 2 nächste Woche abschließen, in der Hoffnung, dass ich den Bogen spannen kann von heute auf nächstes Mal. Herzlichen Dank an Peter. Eigentlich wäre der Peter heute dran gewesen und ich habe ihn gefragt, Peter, eine Woche später kann ich nicht am 10., weil ich im Schulenheim bin, könntest du mich heute noch reinlassen? Und er hat einfach Ja gesagt und hat sich zurückgetreten. Herzlichen Dank. Könnt ihr noch? Dann bitte ich euch, was Kreatives zu tun. Ernst gemeint. Steht mal bitte alle auf, geht in irgendein Fenster, das ihr hier seht, und schaut mal, was ihr seht. Einfach aus dem Fenster schauen. So dass es mir in 30 Sekunden kurz mitteilen könnt, was ihr seht. Dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Ute, was hast du gesehen?
Eine Industriehalle.
Okay, reicht schon mal. Nicht zu lang.
Glaselemente.
Glaselemente, wo hast du Glaselemente gesehen? Ah, okay. Martina, was hast du gesehen? Okay. Was hast du gesehen?
Simon war draußen.
Simon war draußen, okay. Was hast du gesehen?
Eine neu entstehende.
Okay. Das habe ich geklaut, diese Idee von jemandem, der übers Lernen, wie wir lernen als Menschen, wie wir ticken. Und dachte ich, was soll diese Übung? Aber er hat was Wichtiges damit vermittelt, was ich später nochmal drauf zurückkomme. Und auch Jesus hat es angewandt. Lukas 12 heißt es, Jesus wandte sich an die Volksmenge und sagte, wenn im Westen eine Wolke aufsteigt, sagt ihr sofort, es gibt Regen. Also wenn ihr die Wolke seht, sagt ihr sofort, es gibt Regen. Und so kommt es ja dann auch. Und wenn der Südwind weht, sagt ihr, es wird heiß. Und auch das trifft ein. Super. Ihr Heuchler. Entschuldigung, wenn ich gleich so einsteige, aber steht halt so da. Ihr Heuchler, ihr beobachtet die Erde und den Himmel und könnt so das Wetter beurteilen. Wieso könnt ihr dann nicht die gegenwärtige Zeit beurteilen? Wow. Das Sehen mit den Augen, das Sehen mit dem Herzen ist entscheidend. Und wie wir Dinge sehen und beurteilen, nicht verurteilen, sondern beurteilen, entscheidet sehr oft, wie wir agieren, wie wir handeln. Ich habe so das Empfinden, dass Gott mich herausfordert und sagt, beurteile mal ein bisschen die Zeit, in der du gerade lebst. Da sage ich, danke Gott, müsste jemand anders aussuchen. Ich bin zu klein und zu gering, um das alles machen zu können. Aber es geht ja nicht um mich. Ich glaube, dass ich ein paar Worte vom Wort Gottes weitergeben darf. Nochmals, was hat es zu tun, wenn ich nach außen schaue? Was sehe ich als erstes? Da drüben sind ein paar Bäume. Wenn ihr da rausschaut, wenn man da rausschaut, sind noch mehr Bäume. Ihr habt mir das Ganze kurz mitgeteilt. Auf den ersten Blick hat man einen Blick vom Ganzen. Und der aus der Lerntheorie kommt, sagt, das Gehirn ist so angelegt. Er braucht ein Bild vom Ganzen. Und wenn das Bild vom Ganzen hat, verstanden hat, dann ist schon motiviert, in Details reinzugehen. Und in der Schule läuft es genau andersrum. Wir fangen an, den Schülern beizubringen, Photosynthese in Biologie. Was hat die Photosynthese bitte schön zu tun? Aus dem Nichts heraus fällt in den Lehrplan, zack, bumm, heute machen wir die Photosynthese. Schon wieder langweiliger Unterricht. Und so geht es manchmal vielleicht auch manchen Predigten. Zack, bumm, was hat es heute von Sinn, was ich heute predige, so aus dem Nichts heraus. Aber wenn ich das Gesamte sehe, das gesamte Bild Gottes sehe, deswegen versuche ich von heute bis nächstes Mal einen großen Bogen zu schlagen von Adam und Eva bis zur Wiederkunft Christi in zwei Predigten. Unmöglich. Aber im Geiste, glaube ich, ist möglich. Weil wenn wir das Ganze sehen, bewahrt es uns, ins Extreme zu gehen. Bewahrt es uns zu sagen, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Also das Blatt, das ist wirklich super. Das ist auch super. Das Blatt ist ein Blatt, oder? Ist es die Wahrheit? Nur weil etwas wahr ist, ist es noch lange die Wahrheit. Weil dem Blatt ist was geschehen. Ich habe das Blatt weggerissen aus dem Strom des Lebens. Und wenn wir Dinge betrachten im Einzelfall, wird man eng, wird man einseitig und kann sogar passieren, dass wir vom Lebensstrom abgeschnitten sind, ob wir es wollen oder nicht. Und das möchte Jesus nicht. Jesus ist das Leben pur. Jesus hat das Leben erfunden, Jesus hat das Leben geschaffen. Jesus möchte, dass es uns gut geht. Jesus wird selbst unsere Scherben aufheben und uns wieder zusammensetzen. Wir haben einen kleinen Teil dabei. In Johannes 1 heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ihr wisst bestimmt alle, wie es weitergeht, oder? Wie geht es hier weiter? Seine Herrlichkeit? Wie offenbart sich die Herrlichkeit Gottes? Das ist gemein, immer die Lehrer. Tut mir leid, ich kann es nicht ganz ablegen. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. 3 Verse weiter heißt es, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Wir sind manchmal in der Gefahr, nur das eine oder das andere zu betonen. Und beides mal fallen wir vom Pferd. Und deswegen möchte ich heute mit einem anfangen und nächstes Mal mit dem anderen weitermachen. Ich fange heute mit dem Alten Testament an. Was meint ihr? Was wird da wohl am meisten offenbart? Wahrheit. Das Versagen. Ich war überrascht bei der Bibellese, beim Vorbereiten. Ich höre was anderes raus. Aber das frage ich euch nachher vielleicht nochmals. Wenn nicht, erinnert mich dran. Ich glaube, Jesus hätte heute zum Beispiel nicht gefragt nach dem Wetter. Hätte er akzeptiert, da gibt es viele Satelliten, die fliegen 100 Mal um die Erde rum und sagen uns dann, wie das Wetter wird, auch wenn es nicht ganz stimmt, aber macht sich ja heute keiner mehr Gedanken, dass er tatsächlich das Wetter anschaut. Er hätte vielleicht Folgendes gesagt, ich zitiere aus einem Buch. Das soll gerecht sein. Die Frau hatte Tränen in den Augen. Die schlagen meine Tochter zusammen und brechen ihr die Nase. Eine Woche war sie im Krankenhaus und wurde operiert. Und dafür soll jeder 15 Sozialstunden ableisten und zum Gewalttraining. Die da oben leben doch in einem Elfenbeinturm. Sie starrte mich an, wütend, verzweifelt, hilflos. Sie wusste nicht, dass auch ich zu denen da oben gehörte. Kein Wunder, mit verwaschenen Jeans und T-Shirts sah ich kaum so aus, wie man sich einen ehrwürdigen Richter vorstellt. Ich blickte auf die Saaltür, aus der die Frau gekommen war. Dort tagte ein Jugendgericht. Die Frau wischte sich die Tränen von der Wange und stürmte ohne ein weiteres Wort in Richtung Ausgang. Ich kannte den Fall nicht. Vielleicht war das Urteil, das sie so aufgeregt hatte, vertretbar. Wie es in der Jugend, in der Justizsprache heißt. Eines allerdings wusste ich mit Sicherheit. Die Frau hatte das Vertrauen in die Justiz verloren. Zitiert aus dem Buch Urteil ungerecht. Vielleicht würde Jesus dann sagen, ihr Heuchler, ihr regt euch auf über die ungerechten Urteile eurer Richter, aber die Gerechtigkeit Gottes kennt ihr nicht. Wieso könnt ihr dann nicht die gegenwärtige Zeit beurteilen? ich bilde mir nicht ein, die gegenwärtige Zeit umfassend und richtig beurteilen zu können. Aber ich möchte mich trotzdem dieser Aufgabe stellen. Wenn Jesus sagt, wir müssen das tun, weil je nachdem, wie wir sie beurteilen, werden wir leben, so hat es einen großen Einfluss auf uns als Einzelnen, auf uns als Gemeinde, auf uns als Land letztendlich. Hebräer 13 heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Stimmen wir alle zu, oder? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Na, was ist gestern? Wann geht gestern zurück? Forever. Also noch vor der Schöpfung. Ja, das ist wichtig. Wir leben nach der Zeit von Jesus. Und wir sind manchmal in der Gefahr zu sagen, gestern beginnt am Kreuz. Das ist gar nicht so trivial. Heute ist klar. Und in Ewigkeit ist auch klar. Aber was ist gestern? Ich glaube, gestern ist auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weil Jesus hat die Welt erschaffen. Ja? Also Jesus war noch schon da, bevor die Welt da ist. Und wenn hier steht, gestern war dasselbe, Jesus war dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit, dann frage ich mich, wie lese ich das Alte Testament? Lese ich es überhaupt noch? Nennt mir mal bitte schön ein paar Eigenschaften Gottes, die euch schon einfallen. Gerechtigkeit, was noch? Liebe, was? Gnade, heilig, schöpferisch, treu, mächtig, zornig, wild, ja, neu, immer neu. Okay, war das nur im Alten Testament oder war das nur im Neuen Testament? Waren manches davon nur im Neuen Testament und manches davon nur im Alten? Also ich komme immer mehr dahin zu sagen, nee, Gott ist dasselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Er offenbart sich vielleicht manchmal mehr das in diese eine oder andere Richtung. Das hat seine Bedeutung. Ich möchte euch jetzt 5 Beispiele vorlesen. Das könnte ein bisschen dauern, weil ich glaube, wir brauchen ein bisschen, um das zu verinnerlichen. Und dann, glaube ich, würde er nach dem dritten raushören, worauf ich eigentlich hinaus möchte heute. Hoffentlich auch Gott darauf hinaus möchte, dass er es mir aufs Herz gelegt hat. In 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt, wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn Jesus treu, barmherzig, vergebend, gerecht und heilend und voller Liebe war und er sagt, er stellt uns den Vater vor, dann ist doch auch unser Vater, auch der Gott, der sich im Alten Testament offenbart, treu, barmherzig, vergebend, gerecht, heilend und voller Liebe, oder? Fange ich bei Adam und Eva an. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und der Herr Gott machte dem Menschen und seiner Frau Röcke aus Fell und legte sie ihnen um. Also ich bin ein bisschen gesprungen von 15 auf Vers 21. Und der Herr Gott sprach, sieh, der Mensch ist geworden wie unser einer, dass er Gut und Böse erkennt, dass er nun aber nicht seine Hand ausstrecke und auch nur vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn der Herr Gott aus dem Garten Eden fort, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwerts, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Gott wollte nie Schaden in unserem Leben. Never ever. Gott wollte, dass es uns gut geht, vom ersten bis zum letzten Tag. Gott wollte, dass wir alles genießen, was es gibt. Mehr sogar, als was wir sogar in unserer westlichen, überfüllten Welt haben. Er hat es nur das Beste wollen. Er sagt, ihr könnt nehmen und essen, was ihr wollt. Ihr könnt es euch gut gehen lassen. Ihr könnt meine Gemeinschaft haben. Gott wollte vor allem eins nicht. Glaube ich, interpretiere ich hier hinein. Er wollte dem Menschen die Augen verschlossen halten für das geistliche Böse. Er dachte, ja, er weiß schon, dass es das gibt, aber meine Kinder brauchen das nicht wissen. Sie brauchen sich die Finger nicht verbrennen damit. Die Menschen haben sich es anders überlegt. Aber wie handelt Gott jetzt drauf? Darauf möchte ich jetzt hinaus. Wie handelt Gott, nachdem der Mensch eigentlich vermasselt hat? Er begrenzte sie. Er schützt sie. Also er ist schon gerecht. Er hat ihnen angekündigt, wenn das tut, dann passiert das. Nicht sofort. Ihr seid nicht sofort gestorben. Aber er kennt den Schmerz. Er weiß, der Mensch ist voller Scham jetzt, voller Schuld. Was macht er? Er opfert eine seiner geliebten Tiere. Und aus diesem Tier macht er ein Fell und beschützt sie. Er begrenzt sie. Warum begrenzt er sie? Weil wenn sie jetzt noch essen würden vom Baum des Lebens, wäre dieser Zustand ewig. Sie müssten ewig in diesem Zustand sein. Das will Gott nicht. Und Gott spricht eine Verheißung mitten ins Gericht hinein aus. Wie heißt die Verheißung? Er wird dich in die Ferse beißen, aber du wirst ihm den Kopf zertreten. Das ist Jesus. Er hat dem Feind den Kopf zertreten. Mitten in den größten und ersten Schlamassel spricht Gott etwas Prophetisches, Heilsames aus. Wir würden natürlich rebellieren, das ist ungerecht. Wie kann nur Gott die Menschen aus dem Paradies rausschmeißen? Das ist ungerecht. Wir sind schon so konditioniert, so auf uns gerichtet, dass wir gar nicht mehr sehen, das Gute, was in der Grenze drin liegen kann. Zweite Geschichte. 1. Mose 6. Zu jener Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne mit den Töchtern der Menschen verkehrten und diese ihnen Kinder gebaren waren, die Riesen auf Erden. Das sind die Helden, die es vor Zeiten gab, die Hochberühmten. Der Herr aber sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf Erden und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens alle Zeit nur böse war. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Den Menschen samt dem Vieh, den Kriechtieren und den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber hatte Gnade gefunden in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann und vollkommen unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Das finde ich eines der traurigsten Versen der Bibel. Gott reute es. Wow. Wie können die Kinder, die ich geschaffen habe, die Menschen, denen ich so viel Gutes zeigen wollte, die ich wollte, dass sie all meine Herrlichkeit erkennen, wie konnten die so böse werden? So böse sogar, Entschuldigung, wenn ich so sage, wir sind unter uns, also nicht unter uns, aber wir sind keine Kinder, dass sie Sex mit Geistern trieben. Können wir uns nicht vorstellen. Aber vielleicht müssen wir mal in manche Städte dieser Welt gehen. Wir leben hier noch ein bisschen im Schlaraffenland im Westen. Was Menschen in anderen Menschen antut, es ist unglaublich. Ja? Und Gott hat es gesehen. Und Gott sagt, es gibt nur noch eine Möglichkeit. Ich lösche alles aus. auch den Noah. Hat er das gemacht? Nee, hat er nicht. Dachte Gott, warum eigentlich nicht? Weil Gott so langmütig ist, weil Gott geduldig ist, weil Gott immer noch glaubt, da ist einer da, für den einen lohnt es sich. Für den einen und seine Familie lohnt es sich, dass ich nochmals mich aufmache und ihnen eine Chance gibt. Die Bibelschreiber sagen, Noah hatte ungefähr 100 bis 120 Jahre gebraucht, die Arche zu bauen. Auch das können wir uns nicht mehr vorstellen. Wir sehen viel zu sehr im Jetzt. Gott hat über 100 Jahre Noah gebraucht und Petrus sagt, ein Prediger der Gerechtigkeit. Er hat nicht nur gebaut, er hat gesagt, hey Leute, es kommt was. Ihr könnt umdrehen, ihr könnt euch vom Bösen abwenden, ihr müsst doch euch nicht gegenseitig versklaven, kaputt machen. 100 Jahre hat Gott gewartet. 100 Jahre. So lange lebe ich normalerweise nicht. Also selbst für uns einer. Ja? Die wenigsten werden 100 Jahre. Aber Gott hat so lange Geduld gehabt. Und nicht nur, weil der Noah so langsam gebaut hatte, glaube ich. Ein drittes Beispiel. Auch wenn diese Beispiele vielleicht nicht angenehm zu hören und zu lesen sind, bin ich überzeugt davon, dass sie unseren Geist stärken werden. Weil das Wort Gottes wahr ist. Und weil das Wort Gottes keine Augenwischerei mit uns macht. Weil es uns die Größe Gottes aufzeigt. Ich möchte lesen aus 1. Mose 19. Am Abend kamen die beiden Engel nach Sodom. Lot saß gerade beim Stadttor. Als er sie sah, ging er ihnen entgegen, verneigte sich tief und sagte, ich bin euer Diener, kommt doch mit in mein Haus und seid meine Gäste. Ruht euch aus und bleibt über Nacht. Morgen könnt ihr dann eure Reise fortsetzen. Nein, danke, wir möchten lieber im Freien übernachten, antworteten die beiden. Aber Lot drängte sie mitzukommen, bis sie schließlich einwilligten. Zu Hause brachte er ihnen ein gutes Essen und frisches Brot. Danach wollten sie sich schlafen legen, doch in der Zwischenzeit waren alle Männer, junge und alte, herbeigelaufen und hatten Lots Haus umgestellt. Sie brüllten, Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind, gib sie raus. Da steht jetzt, wir wollen sie vergewaltigen. Lot zwängte sich durch die Tür nach draußen und schloss sofort wieder hinter sich zu. Freunde, ich bitte euch, begeht doch nicht so ein schweres Verbrechen. Ich habe zwei unverheiratete Töchter, die gebe ich euch hinaus. Unbegreiflich, aber das ist ein anderes Thema. Mit ihnen könnt ihr machen, was ihr wollt, nur lasst die Männer in Ruhe, sie stehen unter meinem Schutz, denn sie sind meine Gäste. Hau ab, schrien sie, du bist nun Ausländer und willst uns Vorschriften machen? Pass bloß auf, mit dir werden wir es noch schlimmer treiben als mit den beiden anderen. Sie überwältigten Lot und wollten gerade die Tür aufbrechen. Da streckten die beiden Männer die Hand aus, zogen Lot ins Haus und verschlossen die Tür. Sie schlugen die Männer von Sodom mit Blindheit, sodass sie die Tür nicht mehr finden konnten. Zu Lot sagten sie, hast du irgendwelche Verwandte hier in der Stadt? Seien es Schwiegersöhne, Söhne, Töchter oder sonst jemand von deiner Familie. Bring sie alle von hier fort. Was haben wir vorher gesungen? Zeig mir, was dein Herz bricht. Lässt es uns kalt? Es soll keine Anklage sein, es soll eine Frage sein. Gott bricht das Herz, wenn Menschen sich gegenseitig vergewaltigen. Nicht nur körperlich, auch seelisch und geistlich. Gott bricht das Herz. An anderer Stelle heißt Lot, Hebräerbrief, leidete unter seiner Umwelt. Gott leidet mit uns, wenn du in seiner Umwelt bist. Aber jetzt kommt der Hammer für mich. Verse ab Vers 19. Das spricht Lot jetzt auf dem Weg heraus aus der Stadt. Er hat begriffen, jetzt gibt es keine Diskussion mehr. Jetzt kann man nicht hinschauen und mal alles zusammennehmen. Jetzt heißt es entweder gehen oder sterben. Auf dem Weg sagt Lot, siehe, also dem Engel sagt er, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen. Und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte mich sonst das Unheil ereilen, sodass ich stürbe. Krass. Er erlebt die Rettung in letzter Not und sagt, ich schaffe es nicht, da hochzulaufen. Ich übertreibe es ein bisschen, weil ich einen Punkt daraus machen möchte. Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann, und sie ist klein. Dahin will ich mich retten, dass ich am Leben bleibe. Ist sie nicht klein? Was bedeutet es wohl hier? Ist sie nicht klein? Das sprach er zu ihm. Sieh, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du gerade redest. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoar genannt. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuerregen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Punkt, Punkt, Punkt. Und eigentlich auch auf Zoar. Begreifen wir, was da gerade passiert ist? Der wurde in allerletzter Sekunde gerettet. Und der Lot war ja nicht so der Heilige, aber in den Augen Gottes war er heilig, weil er Nachkomme Abrahams und seiner Generation war. Und Gott sagt zu ihm, geh raus, ich muss diese Stadt richten, weil die Menschen sich gegenseitig kaputt machen. Es gibt keine andere Chance mehr. Und er geht raus und sagt, ich schaff's nicht den Berg hoch. Aber da drüben, da ist eine Stadt. Da ist was Gewohntes. Lass mich da hingehen, da schaffe ich es vielleicht noch. Aber die Stadt war ich auch unter dem Gericht Gottes. Auf die Stadt hätte eigentlich auch Feuer fallen sollen. Und was macht Gott? Der hört das Gebet. Das ist mir noch nie aufgefallen, außer in der gestrigen Vorbereitung. Es ging nicht nur um Sodom und Gomorra, es ging um Zoar auch. Die war genauso verderbt, die Stadt. Und auf dem Weg dahin sagt er einfach, okay, auch das erfülle ich dir. Ich habe Gnade erwiesen, ich habe Barmherzigkeit erwiesen, ich habe deine Familie gerettet. Okay, auch diese Stadt lasse ich wegen dir stehen. Was für einen Einfluss haben wir, wenn wir in den Riss treten vor Gott? Vielleicht wisst ihr jetzt ein bisschen, was mein Titel sein könnte heute, bevor ich die nächsten zwei Beispiele bringe. Der Titel meiner Predigt heißt Gnade im Gericht. Das sehen wir auch im nächsten Beispiel. 1. Mose 15, da sprach er zu Abram, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Ich weiß, viele von uns haben Schwierigkeiten mit dem Alten Testament. Auch deswegen, weil es uns passiert, dass wir nur so einen einzelnen Ausschnitt nehmen. Da stehen Dinge drauf, die kapieren wir nicht. Die auch schon allein von der Sprache her. Die wirken seltsam für uns und komisch. Und dann denke ich mir, Gott ist so ein böser, zorniger Gott. Und wir sehen ja das Ganze, dass Gott immer der gleiche war. Er hat hier 400 Jahre im Abraham gesagt, sorry Abraham, du hast eine große Verheißung, aber jetzt noch nicht. Das Land, das ich dir geben möchte, wird eines Mal genauso sündig sein, genauso verkehrt sein wie Sodom und Gomorra. Wird genauso schlimm sein, aber jetzt noch nicht. Ich gebe ihnen noch 400 Jahre die Chance umzudrehen. Aber er wusste ja schon, weil er Gott ist und außerhalb der Zeit ist, Sie haben nicht umgedreht, sie haben genauso weitergemacht. Diesmal hat er nicht Feuer und Schwefel gebraucht, diesmal hat er Krieg zugelassen. Und er hat sein Volk vorbereitet, Sklaven zu werden. Weil der Weg Gottes ist immer der Weg der Demut. Ich habe mich schon oft gefragt, Gott, warum hast du am Anfang einfach Tabula Rasa gemacht? Mit dem blöden Teufel. Zack, 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 bumm, fährt. Oder? Das wäre am einfachsten. Ja, hätte er können. Aber es ist nicht sein Wesen, glaube ich. Sein Wesen ist, Raum zur Umkehr, zur Buße zu geben. Und nicht als Herrscher aufzutreten, dem alles gehört, der alles gemacht hat, der alles machen könnte. Zack, bumm, weg. Will er nicht. Das ist nicht sein Wesen. Wir glauben, dass er barmherzig ist, dass er geduldig ist, dass er voller Heil ist, dass er voller Hingabe ist, dass er die Scherben aufgreift. Das glauben wir doch alles. Warum glauben wir das? Weil wir es in Jesus gesehen haben. Weil ich es immer mehr im Alten Testament auch entdecke. Und hier kommen wir langsam von der Heilsgeschichte weg, von Einzelpersonen. Und sehen auf einmal, Gott hat sich ein Volk berufen, das Volk Israel. Das Volk Israel sollte eigentlich Gottes Gnade, Gottes Wesen widerspiegeln. Sollte ein Licht für die Nationen sein, sagen, hey Leute, so kann man zusammenleben. So kann man zusammenleben, ohne sich die Köpfe einzuschlagen, ohne die Frau des anderen zu vergewaltigen, ohne die Kinder dem Moloch zu opfern. Was auch heute leider auch wieder passiert und keiner regt sich mehr drüber auf. Und wir müssen verstehen, wie wir über das Gesetz sprechen. Ja, wir werden nicht gerecht durch das Gesetz. Und nicht durch das Halten der Gebote werden wir gerettet. Auf keinen Fall, da gilt der Bund der Gnade. Aber das Gesetz war mehr als der Weg der Errettung. Es war eine Verfassung. Ja, das war für einen Staat gegeben. Die sagten Gott, ich möchte, wenn ihr so zusammenlebt, wie ich es euch da sage, seid ihr ein Licht der Völker. Wenn er den anderen nicht begehrt, wenn er dem anderen nicht bestehlt, wenn er euch nicht scheiden lässt, ist es ein Segen für euch und für alle anderen. Sind die Gebote Gottes jetzt gut oder schlecht? Das sind super. Aber sie dienen nicht in erster Linie, um gerecht zu werden, sondern weil Gott wollte was darstellen von seiner Schönheit wieder. Und übrigens, die brauchten Glauben. Habakuk sagt, der Rechte wird aus Glauben leben. Das Vieh, das ich geschlachtet habe, wird doch nicht meine Schuld wegnehmen. Habe ich Glauben, dass das Symbol reicht vor Gott? Wenn ich keinen Glauben habe, dann wird es zur Religion. Aber das ist nicht mein Punkt heute. Ich komme zum letzten Beispiel und lese euch, mut euch nochmal ein paar Bibelstellen vor. Mut euch ein paar Bibelstellen zu. Damit es nicht missverstanden wird. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Man muss wissen, Ninive war der Nabel der Welt, zur damaligen Welt. Es war die Metropole, die mächtigste Stadt, die Hauptstadt der Assyrer und sie war eine Bedrohung für alle anderen Länder, die nicht gekuscht haben. Und da schickt Gott Jona hin. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Und ich lese euch den Schluss. Jona aber ärgerte sich darüber. Voller Zorn betete er, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich sterben, Herr, das ist besser für mich, als weiterzuleben. So sind wir auch drauf manchmal. Könnte Gott nicht endlich auf die und die Menschen, die sich so daneben nehmen, die so sündig sind, Feuer vom Himmel fallen lassen? Hätten die Jünger auch gesagt. Dann sagt Jesus, wen habt ihr denn zum Vater? Ja, wir müssen Sünde Sünde nennen, weil es die Menschen kaputt macht. Auch wenn sie es nicht glauben wollen. Aber die meisten glauben, sie da unten waren, glaube ich. Die meisten wissen es, dass sie letztendlich nicht frei sind, sondern kaputt. Aber es ist nicht die Lösung Gottes, Feuer vom Himmel herabzubeten. Gott wird schon richten zu seiner Zeit. Jetzt ist noch die Zeit der Gnade. Gnade im Gericht. Auch hier hat Gott Gnade erwiesen. Aber was viele nicht wissen, es gibt einen weiteren Propheten, der nach Ninive gesandt wurde. Nahum 1 steht, in diesem Buch ist aufgeschrieben, was Gott der Stadt Ninive ankündigte. Die folgende Botschaft wurde Nahum aus dem Dorf Elkosch offenbart. Der Herr ist ein leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Voller Zorn rächt er sich an seinen Feinden. Seine Widersacher zieht er zur Rechenschaft. Ja, alle, die ihn hassen, bekommen seinen Zorn zu spüren. Der Herr ist geduldig. Aber er besitzt auch große Macht und lässt niemanden ungestraft davonkommen. Wenn er daherschreitet, brechen Stürme und Unwetter los. Die mächtigen Wolken sind nur der Staub, den seine Füße aufwirbeln. Und doch ist der Herr voller Güte. Er kennt alle, die ihm vertrauen, und ist für sie eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Aber die Stadt seiner Feinde zerstört er, wie eine reißende Flut schwimmt er sie fort. Ja, Finsternis wird alle verschlingen, die ihn verachten. Was schmiedet ihr noch Pläne gegen den Herrn? Er wird euch mit einem einzigen Schlag vernichten. Ein zweites Mal könnt ihr euch nicht gegen ihn aufheben. Die Theologen gehen davon aus, dass es 100 Jahre später geschehen ist. Die Stadt Ninive hat zwar Buße getan, aber sie ist wieder zurückgefallen, ihr altes Wesen. Und dann hat Gott gesagt, sorry. Das Böse kann man manchmal nur begrenzen, indem ich auch Gericht sende. Und er schreibt in Nahum 2, Vers 1, seht, über die Berge kommt ein Bote, der eine gute Nachricht bringt. Jetzt ist Friede. Feiert wieder eure Feste, ihr Menschen von Juda. Erfüllt die Versprechen, die ihr Gott gegeben hat. Der furchtbare Feind, der alles verwüstet hat, wird nie mehr über euer Land herfallen. Denn er ist endgültig besiegt. Wann wird es sein für uns Christen? Wenn Jesus wiederkommt. Und so lange hat Gott Gnade und Geduld. Und manchmal richtet er, auch heute noch. Manchmal greift er so ein, wie in Sodom und Gomorra, auch wenn wir es vielleicht nicht sehen. Manchmal, ich sage nicht immer, schickt Gott auch Unwetter als Zeichen, endlich aufzuwachen. Aber immer, glaube ich, sagen zu können, in diesen Beispielen war Gnade im Gericht. Immer hat Gott sogar nur wegen einem Lot eine Stadt aufgespart, die es genauso verdient hätte. Immer hat er gesagt, danach geht's weiter. Das ist nicht das Ende. Und ist auch nicht das, was ich eigentlich möchte. Und wenn wir Friedensboten sein wollen, reicht es nicht nur, die Gnade zu predigen. Beziehungsweise die Gnade macht keinen Sinn, wenn es nicht ein Gericht geben würde. Wenn ich nicht schuldig gesprochen bin, brauche ich auch keine Gnade. Vor was denn, bitteschön? Und jetzt komme ich zu dir und zu mir. War ja bis jetzt nicht viel dabei für uns. Ist Gottes Gericht gut? Ist Gottes Zorn gerechtfertigt? Ist Gott gerecht? Müsste jetzt nicht laut antworten. Ich habe lange Mühe damit gehabt und habe es mittlerweile immer noch ein bisschen, aber es wird immer weniger. Je mehr ich Gott kennenlerne, je weniger wird es. Ich habe vorher gefragt, Jesus kam, um Gnade und Wahrheit zu offenbaren. Was habt ihr rausgehört in den letzten 5 Geschichten? Gnade. In fast jedem Bibelvers war Gott, du bist in Gnade, du bist voller Gnade, du bist voller Barmherzigkeit. Wahrheit hat Jesus gebracht auf eine Art und Weise, die uns nächste Woche hoffentlich ansprechen wird. Gott hat sich so als gnädiger Gott erwiesen im Alten Testament. So viel Geduld hätte ich nie und nimmer, obwohl ich ein geduldiger Mensch sein kann. Und ihr könnt meine Kinder fragen, das stimmt. Aber irgendwann ist bei mir auch aus. Das sage ich auch meinen Schülern. Ich habe lange Zeit, kann ich zuschauen, aber irgendwann kommt der Punkt Ende Gelände. Und da ist Ende Gelände. Aber Gott hat nur viel länger Atem als ich oder du. Warum ist das wichtig? Weil wenn wir die Zeit anschauen sollen, die Jesus uns herausfordert, und ich habe mit Absicht die Zeiten, die Zeichen von Lot und von Noah genommen, weil Jesus das sagt, es wird sein wie in den Zeiten Noahs, es wird sein wie in den Zeiten Lot, wenn ich wiederkomme. Dann müssen wir verstehen, dass wenn Gott richtet, dass darin immer auch noch Gnade ist. Es gibt in dem Leib Christi wieder 2 Extreme. Die eine Extreme sagen, Kingdom now, jetzt ist das Königreich Gottes da und wir werden alle Regierungen der Welt dahin kriegen, dass sie christlich werden. Können das mit schönen Bibelversen ausschmücken. Die andere Extreme sagen, Herr, lass Gericht runterfallen und entrück uns. Ich glaube beides nicht mehr. Ja, beides steht in der Bibel in irgendeiner Art und Weise. Aber ich kenne meinen Gott mittlerweile so, ja, er muss richten manchmal. Dem Bösen auch Grenzen setzen. Er tut es durch eine Gesetzgebung, durch den Staat, durch sein Wort und durch vieles mehr. Aber manchmal geht es nicht anders und muss er dem Bösen letztendlich sagen, jetzt ist Schluss. Und doch ist da Gnade drinnen. Meine letzten Verse, auch Altes Testament. Jesaja 26, Vers 1. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn allezeit, denn Jahwe, der Herr, ist ein Fels der Ewigkeiten. Denn er hat erniedrigt die Bewohner der Höhe, die hochragende Stadt. Er hat sie niedergeworfen, er hat sie zu Boden gestürzt, hat sie herabgestoßen bis in den Staub, dass sie der Fuß zertrete, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Der Pfad des Gerechten ist gerade. Geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten, auch auf dem Weg deiner Gerichte, Herr. Harten wir auf dich, auf deinen Namen und dein Gedenken war aus, Entschuldigung, und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Meine Seele verlangt nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir suchte dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. In einer anderen Übersetzung wird es in der Gegenwartsform gesagt. Herr, wir warten auf dich, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Und ich weiß, uns griechisch geprägte, humanistische Menschen gefällt es nicht. Aber je mehr ich glaube, dass Gott gut ist, kann ich auch sagen, das Gericht Gottes, so schwer es auch ist, und solange Gott es auch hinauszieht, es ist gut, nach einem Gewitter muss es auch wieder weitergehen. Und manchmal muss es gewittern. Ich verstehe nicht alles. Ich verstehe auch vieles Leid nicht. Aber ich höre auf, Gott die Schuld dafür zu geben. Auch die Schuld dafür, dass er so lange hinauszögert mit seiner Langmut. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Möge unser Herz fest werden in den unruhigen Zeiten, in denen wir leben. Und möge Gott uns Gnade geben, dass wir uns gegenseitig ermutigen, es zu erkennen. Ich schließe mit dem Lied. Das heißt Gnade im Gericht.